Hallo, wir sind Susanne und Nicole von Uplift.
Und du bist hier gerade in unserem Podcast Erfolgreich im Herzbusiness gelandet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge mit dir teilen können. Und apropos etwas teilen können mit dir, wenn du Lust hast, uns mal kennenzulernen, dann kannst du dich sehr gerne kostenfrei anmelden zu unseren Live-Online-Trainings. Und die finden im Grunde genommen das ganze Jahr über statt. Und du findest die Anmeldung unter workshop.up-lift.de. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, eine neue Episode von Erfolgreich im Herzbusiness, die heute mit einer kleinen Geschichte startet. Ein junger Mann sitzt in seiner Wohnung in Hamburg und denkt an seinen inzwischen 75-jährigen Vater im fernen Bayern nach. Ein Mann der sehr kurzen Sätze, der ihn immer nur kritisiert hat. Seit 8 Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen, kein Wort gewechselt. Dieser Vater kuriert gerade einen sehr schweren lebensbedrohlichen Herzinfarkt aus und fragt sich, ob der Sohn im Norden das überhaupt mitbekommen hat. Die Mutter schickt immer mal Postkarten, die sehr selten beantwortet werden. Eine Szene aus Deutschland, eine, die nicht so selten ist, das weiß unser heutiger Gast zu berichten. Es ist Claudia Puller, Coach für Kontaktabbruch. Und meine erste Frage an die liebe Claudia, die ich herzlich begrüße, ist, wer von diesen Akteuren ist denn richtig im Coaching für Kontaktabbruch? Der Vater, der da grollt und sich fragt, müsste sich mein Sohn nicht mal melden in Anbetracht hier der Lebensbedrohung? Der Sohn, der immer noch nicht die seine Kindheit verwunden hat, oder die Mutter, die immer mal versucht, Kontakt herzustellen, auszugleichen? Wer ist bei dir richtig, Claudia?
Erstmal vielen Dank, dass ich die Fragen beantworten darf heute bei dir. Es sind tatsächlich alle bei mir richtig, weil es nicht darum geht, bei mir zu lernen, in eine Richtung hinzuarbeiten, sondern seine eigene Richtung zu finden. Und letztlich gehören auch bei Kommunikation immer zwei Seiten dazu. In deren Sicht sind tatsächlich alle Beteiligten bei mir richtig. Jeder kann was lernen.
Du hast dich auf das Thema Kontaktabbruch in Familien, Funkstille, Streit, der wirklich zur Wortlosigkeit führt, spezialisiert. Haben wir es hier mit einem schon Massenphänomen zu tun, viel häufiger, als wir das vielleicht so vermuten?
Massenphänomen, das Wort würde ich vielleicht nicht verwenden, aber es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile sogar gar keine Familie kenne, wo es keinen Kontaktabbruch gibt. Es wird nur in den seltensten Fällen bezeichnet, ja, oder dem Kind einen Namen gegeben, ja, oder es wird nicht an den weit entfernten Opa oder Bruder gedacht in dem Moment, weil eben kein Kontakt vorhanden ist. Häufig ist es so, dass ich, wenn ich mal den Satz höre, bei uns ist alles in Ordnung, ne? Kommt einen Tag später eine E-Mail oder im nächsten Gespräch genau das nehme ich raus. Das hat bei mir noch was bewirkt. Wir haben doch so einen Fall in der Familie. Dazu gibt es tatsächlich auch ein paar Statistiken, nicht viel, dass tatsächlich so 30.000 bis 40.000 Kontaktabbrüche im Jahr tatsächlich auch stattfinden. Vor allen Dingen durch Entfremdung. Und das ist eine relativ große Zahl, aber die Dunkelziffer ist unendlich höher.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es handelt sich um ein Tabu, denn wer erzählt denn schon gerne im Kaffeehaus, ach ja, ich habe ja schon seit 2 Jahren nichts mehr von meinem Kind gehört. Wer erzählt denn gerne, Mensch, ich habe da den Kontakt abgebrochen. Ist es so, dass deine Arbeit sich tatsächlich oft um den Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern dreht? Ist das ein vielleicht sehr intensiver Kontaktabbruch, weil mit noch mehr gesellschaftlichen Tabus bestückt?
Die meisten Klienten, die zu mir kommen, sind entweder Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben, oder genau das, was du beschrieben hast, die Eltern, die betroffenen Eltern, die abgebrochen worden sind. Ich selber kenne ja mehrere Seiten. Also ich habe selber auch den Kontakt zu jemandem abgebrochen. Genauso wie von zu mir sozusagen der Kontakt abgebrochen worden ist. Deswegen verbinde ich das auch sehr gern, weil der Austausch, der dadurch in den Gruppen möglich ist, ist ein ganz anderer, als wenn ich jetzt nur eine Gruppe mit ihr arbeiten würde. Weil ich möchte ja keine reine Selbsthilfegruppe sein, wo man sich nur sagt, wie schlimm man es denn hat. Darum geht's halt nicht. Ja. Ich möchte auch nichts beschönigen, sondern es geht wirklich auch darum, dass man begreift, dass die andere Seite sich immer Gedanken macht, egal welche Seite das ist und auch egal welche Gedanken das sind, sondern dass sie es tun. Weil häufig wird gedacht, der andere kümmert sich ja gar nicht. Aber genau das ist nicht der Fall. Auch wenn man selber nicht das Gefühl hat, dass der andere sich Gedanken macht oder dass es ihn überhaupt erreicht hat. Es hat eine Wirkung immer, ja, und die können wir auch gar nicht ausschalten. Und deswegen ist das bei mir auch zusammengefasst. Und das kriege ich auch immer wieder zurückgemeldet, dass das tatsächlich eines der Punkte ist, die am besten im Programm mit ist.
Kann ich mir gut vorstellen. Dieser ist ja ein Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel weg von die andere Person ist böse, die andere Person ist vielleicht auch, wie du sagst, ignorant oder indifferent oder die kümmert sich gar nicht, hin zu, oh, es gibt ein Problem und das ist ein Problem, das an beiden Seiten eins ist.
Richtig. Ja. Es sind nicht immer, muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer beide Seiten an einer Lösung interessiert. Auch das ist was man ja lernen darf zu akzeptieren. Ja, und umso mehr eben mehr lernen darf, was möchte ich denn eigentlich? Also so fing es ja bei mir tatsächlich letzten Endes auch an, ne? dass ich erkannt habe, dass es gar nicht anders geht. Ich muss bei mir anfangen und dann ändert sich das automatisch beziehungsweise ganz ungewollt. Mittlerweile habe ich zum Beispiel zu dem einen sogar ein sehr gutes Verhältnis.
Wow, ich glaube, das ist schon mal die Hauptmessage. Also wenn ihr nichts mitnehmt aus diesem Gespräch, aber das ist die Hauptmessage. Es fängt immer in uns an. Es ist so viel möglich. Und der Coaching-Auftrag an dich heißt natürlich deshalb nicht, kitte bitte mal diese Tasse, die da kaputt gegangen ist, mach das bitte mal wieder ganz, du als Coach. Sondern der Auftrag muss natürlich heißen, was kann ich in mir ändern, damit das System eine Veränderung erfährt? Oder wie würdest du es ausdrücken? Wie würdest du den Coaching-Auftrag an dich ausdrücken?
Also ich möchte da kurz sogar auch noch eine Anekdote erzählen. Ich wurde tatsächlich schon nach einer Checkliste gefragt. Welche Checkliste, Claudia, muss ich ausfüllen, um mich zu entscheiden? Breche ich ab oder breche ich nicht ab? Ja. Im ersten Moment musste ich da tatsächlich schmunzeln, weil ich gebe keine Checklisten raus. Ich gebe auch nicht einen Ratschlag raus, du musst dich jetzt entfernen oder du musst das so und so machen. Sondern bei mir geht es genau darum, zu erkennen, was jeder Einzelne selber möchte und vielleicht auch braucht. Also wenn ich auch daran denke, dass ja auch Kontaktabbrüche oder ein Dauerstreit, nenne ich es jetzt mal, immer wieder die gleiche Leier, dass das auch zu Krankheiten führen kann, ja, bis hin eben auch tatsächlich zu Depressionen, Burnout und sonstigen Sachen, ohne jetzt Diagnosen stellen zu können. Aber das kann, wenn die Emotionalität in der Familie fehlt und man nicht richtig sich am Platz fühlt, dann kann das genau dazu führen. Und da wieder zu sich zu finden, ja, seine Ruhe zu finden, sich auch zu spüren. Ich selber habe viele Jahre gar nicht auf die Frage antworten können, ja, was willst du denn? Ja. Also ich konnte es tatsächlich nicht in Worte fassen. Und wenn es dann sogar noch um Gefühle ging, ja, was fühlst du denn? Allein, ne, ich habe dann viele Sachen auch ausprobiert mit verschiedenen Yoga- und Entspannungstechniken. Und ich habe mich immer gefragt, Claudia, was ist mit mir los? Du fühlst gar nichts, ne? Was so erzählt wird, dass jetzt der Arm schwer wird oder was auch immer. Ich spüre das nicht. Und das hat mich wiederum ja noch trauriger gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss da oder ich möchte da auch was ändern, um einfach besser leben zu können, ja? Besser für mich. Und mein Besser ist nicht unbedingt das Besser für meinen Bruder, für meine Schwester, für meine Mutter, für meinen Vater, sondern besser für mich. Und da ist es nicht immer einfach, auch selber hinzuschauen, und da zu sich zu stehen. Und das habe ich über viele Jahre dann gelernt, und fühle mich freier denn je.
Wow, also das ist der erste Punkt, zu sich zurück. Was will ich eigentlich? Was tut mir gut? Jetzt würde vielleicht eine Zuhörerin sagen, ja gut, was ich will, weiß ich. Ich will Frieden, ich will, dass es schön ist, ich will, aber die andere Seite, die zieht ja nicht mit. Was entgegnest du da?
Ja, wieder diesen Satz, den wir jetzt auch schon hatten. Wir können immer nur uns selber ändern. Und um die andere Seite ein Stück weit mit einzubinden, jetzt nicht aktiv einzubinden, sondern einzubinden im Sinne von, ich muss akzeptieren, das, was ich mir erlaube im Leben, darf der andere natürlich auch. Der andere oder die andere darf auch für sich entscheiden, was für sie oder für ihn im Leben gut ist. Und das ist völlig in Ordnung. Und manchmal passt es zusammen und manchmal passt es nicht zusammen. Und manchmal passt es vielleicht auch nur eine gewisse Zeit nicht zusammen. Ne? Also auch ein Kontaktabbruch, das versuche ich auch immer mitzugeben, was vielen gar nicht so bewusst ist, dass es ja nicht für immer sein muss. Ja? Weil häufig ist es ja so, wenn sich eine Seite ändert, und auch anders, ne, kommuniziert, auch wertfrei bleibt, wohlwollend bleibt, das ist eine schwierige Herangehensweise, das wirklich zu verinnerlichen, weil das kann man lesen, man kann es auch hören, und man kann es in gewisser Weise eben auch lernen, aber dieses Lernen ist ein Prozess, weil man das immer nur üben kann, sozusagen, nicht in irgendwelchen Rollenspielen, sondern in echten Situationen, wenn ich eben von denjenigen mal wieder eine E-Mail kriege, einen Anruf kriege oder. Dann merkt man, welche Gefühle und Emotionen, die ja ganz tief in uns stecken und teilweise auch aus der Kindheit mitkommen, wie die anspringen. Ja, und dann weiß ich, ich bin einen Schritt weiter oder noch nicht.
Sehr gut. Was würdest du sagen, ist Kontaktabbruch per se eine Katastrophe?
Ein ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Ne? Wenn man sich auch überlegt, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, ne? Wäre ich mit dieser Person auch befreundet, wenn wir nicht den gleichen Geburtsnamen, Nachnamen hätten? Ja, und wenn man sich diese Frage auch stellt, kommt man ganz häufig, nee, würde ich nicht. Ne? Und man muss es auch nicht. Und die einen oder anderen haben auch schon von einer Wahlfamilie gehört, ja, dass man sich ja. Man stellt sich ja die Familie als Konstrukt oder ich habe auch mal ganz gerne diesen Hafen der Geborgenheit, der Liebe, wo man sein kann, wie man ist, ja, sich nicht verstellen muss. Und wenn das nicht gegeben ist, dann, ja, dann darf ich mich auch verabschieden, ohne jetzt zu sagen, die anderen sind aber blöd. Ich spreche da jetzt gerade mal sehr salopp, ne? Sondern es passt nicht zu mir. Ne? Und auch ich habe aus meiner Sicht einen anderen Anspruch an so viele Dinge im Leben. Ja? Und ich habe gelernt, mich zu trauen, das auch mittlerweile auszusprechen und dazu zu stehen. Ja, nicht wieder einzuknicken, sobald da einer kommt, ich nenne es immer so Bedenkenträger, ne? So dass dann ich dann wieder sage, ja, okay, des Friedens willen mache ich das doch wieder. Ja? Und nein, es holt einen immer ein. Es holt einen immer wieder ein.
Und vielleicht ist es auch gar nicht des lieben Friedens willen, sondern des lieben äußeren Bildes wegen, warum dann die eine oder andere Person wieder einknickt. Denn das, was du gerade beschrieben hast, passen wir eigentlich zusammen? Haben wir die ähnlichen Werte? Sind wir wirklich befreundet von Herz zu Herz? Und wenn dann die Antwort lautet, nein, ehrlich gesagt nicht, dann sagst du ja, das Blut muss dann nicht unbedingt dicker sein als das Wahlverwandtschaftswasser. Jetzt kommen da aber unsere christlichen Werte dazwischen, die die Verse rund um den verlorenen Sohn, die Familie, die 10 Gebote und was auch immer dort dann aufploppt. Könntest du da nochmal reingehen in dieses Konfliktfeld? Ja, ich verstehe, wenn es nicht wirklich passt, dann darf man sich auch trennen. Das ist, glaube ich, im Freundschaftsbereich sogar gesellschaftlich akzeptiert. Aber jetzt kommt Familie, der Vater. Du erinnerst dich an unsere Eingangsgeschichte, der sich von einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt erholt. Die Mutter, die trauert. Da sind wir nochmal in einem anderen Gefüge, in einem anderen moralischen Gefüge unterwegs. Könntest du da nochmal reinleuchten?
Ja. Das macht jeder durch, ja, der in solchen Situationen eben, ich nenne es mal, zu kämpfen hat. Ja, das ist ein sehr starkes Wort, aber auch ich habe viele Jahre gekämpft und ich habe das auch immer so ausgedrückt, bis ich eben nicht mehr kämpfen konnte, ne, weil ich tatsächlich aus meiner Sicht andere Werte verinnerliche und auch leben möchte, als es ein Teil meiner Familie tatsächlich tut. Ich würde es nicht tun. Ne? Und deswegen ist das auch so schwierig, diesen Prozess durchzumachen, zu akzeptieren, dass der andere seine Werte genauso leben darf, wie ich eben meine Werte leben darf. Die müssen nicht zusammenpassen und ich habe sogar auch gelernt, ich muss nicht mal den anderen wirklich verstehen. Ich muss es einfach tatsächlich nur akzeptieren. Das ist so schwer und braucht deswegen immer wieder ja Anstöße, um auch zu reflektieren, auch immer wieder diesen Perspektivwechsel. Und kann durchaus auch immer in die Kommunikation oder sollte sogar in die Kommunikation natürlich mit einfließen, dass man auch lernt, den anderen, und dann sind wir eigentlich ja schon ein bisschen aus dem Kontaktabbruch auch raus, dass man, wenn man es ansprechen lernt oder auch mal den Mut aufbringt, dem anderen das zu sagen, vorwurfsfrei das zu sagen, was einem einfach auf dem Herzen brennt. Das kann super viel lösen. Das ist nämlich eine Strategie, die bei mir tatsächlich funktioniert hat, nachdem ich auf der einen Seite 10 Jahre gewartet habe, dass der andere sich ändert. Ich weiß, andere werden lachen. Dann habe ich 7 Jahre gedacht, okay, ich muss den Kontakt abbrechen, weil auch das wurde mir dann von anderen sogar empfohlen. Ja, dann mach das und so. Aber es ging nicht. Also musste es eine dritte Variante geben und die war genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass ich erstmal mit mir im Reinen ins Klare gekommen bin und diesen Mut hatte, demjenigen dann zu sagen, egal was er mir eben erklärt hat, wie es mir damit trotzdem ging. Weil meine Vergangenheit ist trotzdem meine Vergangenheit. Die lässt sich nicht rückgängig machen. Und die war einfach so, wie sie war, aus meiner Sicht. Ja, aus der Sicht eines anderen sieht sie eben anders aus. Und das meine ich auch, was das mit den eigenen oder den anderen Werten zu tun hat innerhalb einer Familie. Wir sind Individuen, einzelne Personen innerhalb eines Menschenkreises, nenne ich es jetzt mal. Ja, kein unbedingt schönes Wort, aber soll verdeutlichen, dass wir einfach letzten Endes fast wild gewürfelt Menschen sind, auch wenn es Fleisch und Blut ist. Ja, man hat ja trotzdem, kriegt man Gene mit, ja, die sich auch auf Geschwister, ja, die Familien, die mehrere Kinder haben, die wissen auch, der eine ist ganz anders als der andere, ja, oder die. Und so ist das eben in Familien. Und das zu akzeptieren zu lernen, kann sogar auch sehr bereichernd sein, dass man sogar voneinander lernen kann, dass man das, was man selber eventuell nicht nicht mitbekommen hat, dass aber der andere mitbekommen hat, dass das sogar eine Bereicherung sein kann. Und da sind wir tatsächlich, wie gesagt, schon
rausgeht, ne? Insofern wir bereit sind, da erwartungsfrei, vielleicht auch bewertungsfrei, dran zu gehen, ist sicher eine Herausforderung. Können wir das Thema Moral nochmal beleuchten? Denn es gibt ja nun mal auch gesellschaftliche Normen, Stichwort nochmal der verlorene Sohn. Was in der Zusammenarbeit mit dir passiert dann mit diesen großen Erwartungen, die es nun mal gibt an den Sohn? Du musst dich doch bei deinem Vater melden, der liegt da auf den Tod.
In diesem Hinblick lernen meine, meine Coaches letzten Endes auf sich zu hören und das auszublenden, weil es wird immer, immer Leute geben, die das nicht für richtig halten. Diese Menschen stecken aber nicht in deiner Haut oder in der Haut, ne, die es entscheiden muss. Nehme ich jetzt den Kontakt wieder auf oder nicht? Und es kann kein anderer, und das sage ich so ganz klar und deutlich, es hat auch letzten Endes gar kein anderer das Recht darüber zu entscheiden, was in deiner Situation halt richtig ist, ne? Ob ich diesen Kontakt wieder aufnehme oder nicht. Ja, das kann immer nur derjenige selber, der in dieser Situation steht. Und das, dieses ja schon Selbstbewusstsein versuche ich mitzugeben. Ne? Diese Stärke halt auch. Das ist letztendlich auch das, was wir am Anfang mit hatten, das zu sich finden, zu sich stehen. Ne? Und da geht es nicht um Rechtfertigung, sondern was tut mir gut? Und ich bin kein Mediziner, ein Satz noch dazu. Alles, was dir gut tut, ist richtig. Egal, ob das Tabletten sind, ohne jetzt ins Extrem zu denken. Aber gewisse Krankheiten, ob das jetzt Migräne oder auch andere Sachen sind, ne, was nehme ich da? Viele haben aber genau diesen Ursprung, dass einfach in der Emotionalität was im Leben nicht stimmt und einen über einen zu langen Zeitraum nicht. Ne? Und du darfst selber entscheiden, was dir gut tut. Und kein anderer hat das Recht dazu, dir da Vorschriften zu machen.
Und können wir festhalten, dass du eine gute Begleiterin bist für diesen Übergang? Denn dieses, was mir gut tut, ist ja, so hast du es ja auch beschrieben, manchmal über Jahre gar nicht klar. Da gibt's Ambivalenzen, da gibt's dieses Bild von außen, da gibt's Erwartungen, da gibt's vielleicht auch eigene Erwartungen an die andere Seite. Also das ist ein Becoming, das ist ein Werdeprozess. Und können wir sagen, dass dieses Coaching auch dazu dient, da mehr Klarheit reinzukriegen in diese Frage, was tut mir gut, soll ich abbrechen, war es gut oder war es gut, abgebrochen zu haben, oder auch jetzt nochmal aus der Sichtweise derer, die abgebrochen wurden, wie kann ich es für mich zu einer guten Erfahrung machen?
Also auf alle Fälle kann man das so beschreiben, dass es gut tut, jemanden an der Seite zu haben, den ich tatsächlich auch nochmal nachfragen kann. Weil natürlich ploppen immer wieder Zweifel auf. Nicht nur von anderen, sondern eben auch von mir selber, ja, von einem selber. Und da jemanden zu haben, auch die Gruppe, sich auszutauschen, dass das völlig normal auch ist. Ja, weil ich habe ja auch lange gehofft und gewartet, dass mir einer sagt, du machst es richtig. Es kam halt keiner. Und dafür sind die, auch meine bisherigen Teilnehmer, unheimlich dankbar, dass sie da eine Gruppe und auch mich haben, um sich da austauschen zu können, um die Bestätigung zu bekommen. Und zwar egal, wie sie sich entscheiden. Und manche, am Anfang sage ich auch immer, du machst schon alles richtig. Wo ich häufig einen Kopf schütteln kriege, ja, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Und dann erläutere ich genau das, was ich damit meine. Ne? Weil wir können natürlich immer nur unsere Seite betrachten und auch reflektieren und auch anzunehmen, dass die Emotionen, die Gefühle hochkommen, die eben hochkommen. Beim anderen kommen eben andere hoch. Das muss aber er bearbeiten oder sie. Ich darf das bearbeiten, was bei mir hochkommt. Und genau das ist nicht einfach, das alleine zu bewältigen. Meine 17 Jahre, um die mal zu nehmen, muss man nicht verschwenden, sondern man kann es sinnvoll nutzen, indem man sich dann auch in so einer vertrauensvollen, in so einem vertrauensvollen Rahmen auch trifft und die Dinge dann auch ehrlich anspricht. Und ja, da fließen viele Tränen und es kommt viel Traurigkeit hoch. Und auch das ist was, was man zulassen darf und auch lernen darf zuzulassen. Und vielleicht muss das sogar, oder nicht vielleicht, es muss sogar auch raus. Und auch ich habe immer noch jetzt meine Phasen, wo ich denke, oh, jetzt heulst du halt schon wieder und das ist schon das dritte Mal am Tag. Und dann sage ich mir, nein, es muss raus, damit es eben heilen kann, weil es zu viele Jahre nicht rausgekommen ist und ja da auch dazu geführt hat, dass ich körperlich krank geworden bin. Migräne ist immer ein Thema von mir, was ich seit Jahrzehnten rumschleppe. Und das ist genau der Punkt, jetzt darf es raus. Ja? Und es kann eben immer erst raus, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man reflektiert und wenn man das auch zulässt, dass das dazugehört und dass das lieber spät als gar nicht rauskommt.
Der Schmerz ist auf beiden Seiten. Er sucht sich ohnehin seinen Weg, entweder als Träne in der geschützten Gruppe, in einer Wachstumsgruppe, in einer Heilungsgruppe wie deiner, oder eben, das wäre der schlechtere Fall, in Form von Migräne. Eine persönlich provokante Frage, liebe Claudia. Hast du mehr Sympathien für Abbrecher als für Abgebrochene?
Interessante Frage. Ich habe da tatsächlich keine Sympathien, weil ich selber Abbrecher bin und eben selber auch Abgebrochener bin. Deswegen habe ich da ganz ehrlich keine Vorlieben. Ich merke, wie soll ich das sagen? Ja, also klar, dass natürlich die Konstellation Kind und Eltern oder Eltern und Kind, dass das für mich auch einfacher noch zu bearbeiten ist, weil das meine Fälle eben auch betrifft. Aber meine Fälle betrifft es auch, der Kontaktabbruch, wo ich abgebrochen wurde von Onkel, Tanten, auch Großeltern, die sich dann eben nicht mehr verantwortlich oder verantwortlich, das falsche Wort, nicht zugehörig gefühlt haben oder wie auch immer. Aber das ist ein bisschen entfernter und das trifft mich persönlich auch jetzt nicht ganz so stark, kommt jetzt auch nicht ganz so häufig in den Coachings vor.
Und am Ende geht es ja wirklich auch, wie du eingangs schon sagtest, darum, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und Frage, geht es zu weit oder können wir sagen, es geht am Ende darum, in allem, auch in diesem Kontaktabbruch, in dem Ungewollten oder auch in dem Umkämpften, das Geschenk zu finden?
Ganz richtig. Ich wurde da vor Jahren schon, wo ich mich noch gar nicht mit diesem Thema so intensiv auseinandergesetzt hat, wurde ich schon schräg angeschaut, weil ich nämlich genau mal so eine Übung mit meinen Mitarbeitern gemacht habe. Wie gesagt, da war ich von Coaching noch weit entfernt und von Kontaktabbruch in Familien, wo ich eine Übung gemacht habe, was kann man aus Krisen und aus den schlimmsten Schicksalsschlägen Gutes für sein Leben ableiten. Und ja, man kann es. Man kann es nur nicht sofort. Also wenn jetzt was Schlimmes im Leben passiert, kann ich natürlich nicht nach einer Woche das Geschenk schon drin sehen. Aber mit der Zeit kann man was ableiten. Und auch da sage ich immer, es gibt nicht die eine Ableitung für einen bestimmten Verlust, sondern jeder darf für sich erkennen, was nehme ich daraus mit oder was kann ich für mein Leben da noch ableiten oder für mich noch gewinnen daraus. Und da habe ich ja auch in meinem Leben ja sehr viele Beispiele, wo ich sagen konnte, das klingt so für andere, die das nicht nachvollziehen können, so herzlos manchmal, ja, was es mir gebracht hat. Ja. Aber es hat alles einen Sinn und es hat alles zwei Seiten.
Und alles geschieht zu einem höheren Wohle. Das überhaupt in den Blick zu holen, überhaupt zuzulassen, dass es so etwas gibt, obwohl doch eigentlich die Situation unerwünscht ist und unerfreulich und schmerzhaft. Aber es gibt etwas, was größer ist. Das kann ja tatsächlich auch nochmal den Deckel aufmachen. Ist denn Versöhnung aus deiner Sicht immer das Wunschbild, das Zielbild, das große Ziel auch des Coachings? Muss es auf Versöhnung hinauslaufen, die Arbeit mit dir?
Muss es ganz klar nicht. Ich weiß, dass viele das als Ziel haben. Und es ist auch nie ausgeschlossen. Ja, das versuche ich dann relativ schnell auch klar zu machen. Sondern im ersten Moment geht es ja erstmal darum, diesen Schmerz zu eliminieren. Was dann daraus entstehen kann, ist häufig tatsächlich auch eine Art von Versöhnung. Ne? Aber erstmal eine Versöhnung mit mir selber. Und dann kann ich damit auch versuchen, den anderen mit ins Boot zu holen. Meine Coachings können aus meiner Sicht auch gar nicht unbedingt dieses Ziel haben, weil wir den anderen ja nicht mit drin haben. Mhm. Erst wenn wir beide tatsächlich damit ins Boot holen können und derjenige genauso offen ist, das Thema anzusprechen und auch sich selber an sich selber arbeiten zu wollen, das will nämlich auch gar nicht jeder. Dann ist natürlich eine Versöhnung auch möglich, aber genau aus den auch genannten Gründen nicht in meinem Coaching das Hauptziel.
Es kann sein, es muss nicht. Was tust du, wenn jemand kommt und nicht an sich arbeiten möchte, seinen eigenen Anteil gar nicht betrachten möchte?
So ganz spontan eine ganz kurze Antwort, der ist bei mir nicht richtig. Weil es geht nicht ohne. Also ich versuche natürlich dann auch zu erklären, warum das so ist. Aber die Antwort ist so banal, dass sie eben kaum jemand vielleicht auch hören möchte. Wenn wir nicht an uns arbeiten, dann können ja auch die anderen gar nicht erkennen, dass sich wirklich was geändert hat. Oder haben vielleicht auch kein Vorbild, dass sich wirklich auch was verändern kann. Ja, und genau daran muss man tatsächlich rangehen, wenn ich immer in der Schleife bleibe, der andere hat mir aber doch so weh getan und deswegen muss er ja was dafür tun. Nein, muss er nicht, er darf für sein Leben entscheiden, wie er sein Leben lebt. Wenn ich ein Problem damit habe, dann muss ich mich ändern und kann nicht erwarten, dass der andere was tut, der ja eine ganz andere Richtung hat. Und das ist diese zwei Seiten, hat sogar auch nicht unbedingt nur was mit Familie zu tun, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen, mit Kollegen, mit Freunden oder so, dass ich das, was ich mir erlaube, in meinem Leben zu entscheiden für mich, dass der andere das gleiche Recht dazu hat. Und wenn das tatsächlich mehr Menschen verinnerlichen würden, nicht nur so verstehen könnten, dann würden wir auch friedlicher miteinander umgehen, weil es eben nicht darum geht zu sagen, der hat Schuld und ne, auch nach 10, 20 Jahren, der hat aber mir damals das und das gesagt und getan. Ne, sondern man darf dann lernen, das auch zu akzeptieren. Und vielleicht passieren ja kleine Wunder und der andere merkt tatsächlich, oder ist eine andere Energie vielleicht auch da, ne, und sie verhält sich gar nicht mehr so wie noch vor 1, 2 Jahren. Und merkt auch, dass er sich auch ändern kann oder sie. Und das ist dann was wir nur indirekt tatsächlich, sage ich mal, beeinflussen können oder was tatsächlich dann passieren kann. Und das ist dann wunderschön, wenn es dann doch in die Richtung geht, die man ursprünglich als Wunsch auch hatte. Aber zunächst muss man sich davon verabschieden.
Dann kann Nähe wieder stattfinden, wenn da auch vorher eine Befreiung stattgefunden hat. Apropos, wir haben ja auch eine Einladung im Gepäck, denn wer dich mal beschnuffeln möchte, wer dich kennenlernen möchte oder auch einfach schon mal ein bisschen probeweise mit dir arbeiten möchte, der ist ja zur Woche der Befreiung eingeladen und die heißt nicht umsonst so. Die heißt nicht, wie Kontaktabbruch in 10 Schritten gelingt oder nicht gelingt, so wie die, wie deine Interessentin das durch diese Checklisten Abfrage sich gewünscht hätte, sondern wir haben was mit Befreiung zu tun. Und ich glaube, gerade in deinem letzten Statement ist es schon so angeklungen, es hat etwas damit zu tun, den Weg in die Freiheit zu nehmen, raus aus dem Vorwurf, raus aus dem Warten auf die große Entschuldigung, raus aus dem Warten, dass die andere Person sich ändert. Befreiung findet dann statt, wenn ich die eigenen Anteile annehmen kann und wenn ich eigene Entscheidungen treffen kann. Das ist dann wirklich Befreiung. Und dann kann am Ende vielleicht eben die Versöhnung, die Wiederannäherung, wie immer wir es nennen, ja auch passieren. Ab Ende August ist diese Woche der Befreiung. Kannst du uns sagen, was diejenigen, die sich dafür interessieren, erwartet?
Da habe ich 5 mal 60 Minuten, teilweise um die Mittagszeit, dass man es auch zwischendurch sich anhören kann oder vielleicht auch nachhören kann. Mal sehr, sehr kompakt, auch mit kleinen Übungen gespickelt sozusagen, wie man, ich nenne es jetzt mal, durch diesen kleinen Trauerprozess auch durchgeht. Weil ein Kontaktabbruch in meinen Augen auch eine Art Trauerprozess darstellt, weil man seine Wut, seinen Ärger auf den anderen eben erstmal in den Griff bekommen muss. Ja? Und das hat eben ganz viel damit zu tun, das zu erkennen, das anzunehmen bei sich selber und dann auch zu heilen im Sinne, dass man sich tatsächlich mit sich selber versöhnt, dass das in Ordnung ist, dass, ne, alles, was ich auch jetzt schon gesagt hatte, nicht nur, dass man sich selber versöhnt, sondern dann auch das auf den anderen überträgt. Ne? Er hat das Recht, sie hat das Recht, so und so zu entscheiden und auch das zu akzeptieren und diese Schritte dann auch wie, ne, ansatzweise ins Leben zu integrieren. Es muss natürlich jedem klar sein, in 5 mal 60 Minuten ist da nicht viel, was man jetzt so grundlegend für dauerhaft ändern kann. Aber man kann den ersten Grundstein legen, man kann den ersten Schritt machen, genau aus dieser, ich nenne es jetzt, ne, Schuldenfalle, in diesem Zusammenhang, tatsächlich in Vorwurfsschleife gemünzt, da tatsächlich rauszufinden.
Wow. Also sehr faszinierender Prozess, eben auch schon mal auf Probe bei dir in diesem kostenfreien der Woche der Befreiung. Finde ich eine tolle Sache, weil ich glaube, wir kriegen schon mal so eine Art Vorgeschmack darauf, wie auch die Gefühlswelt sich verändern darf. Raus aus dem Vorwurf, raus aus der Wut, rein in eine, ja, wirklich eine Befriedung und ja, einer, vielleicht auch in der Vorfreude darauf, mich selbst mal neu kennenzulernen. Also jeder, der da Lust zu hat, wir werden das verlinken in den Shownotes, wie man da in den Genuss kommt, mit Claudia zu arbeiten, mal eine kostenfreie Woche lang. Und vielleicht können wir ja da dann auch noch mal drüber reden, wie sich's für beide Seiten dann jeweils auch ändern kann. Nicht nur für den Abgebrochenen, sondern auch für den, der den Kontaktabbruch gemacht hat. Also ich finde es eine ganz, ganz spannende Seite. Und gerade wenn wir es umdrehen und sagen, an welcher Stelle habe ich eigentlich, die denkt, abgebrochen worden zu sein, an welcher Stelle habe ich eigentlich abgebrochen? Es sind so viele spannende Fragen, die man mit dir zusammen dann auch erörtern kann. Und ja, also ein ganz großartiges Thema. Und es ist nicht nur ein Thema, es ist für viele ein großer Leidenspunkt und deswegen danke ich dir auch im Namen von all denen, die Kontaktabbruch betrifft, dass du da so konstruktive Arbeit leistest, nicht nur betrauern, sondern auch drehen, Perspektivwechsel, Empathieschulung, da ist so viel bei dir drin, wo man schon raushört, da geht's jetzt nicht nur drum, ich heule da mal drüber, ich betraue das nur mal, sondern ich mache wirklich daraus etwas Neues, Gutes. Und das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Gibt's so eine Geschichte vielleicht auch nochmal von deinen Coaches, die du mit uns teilen kannst, wo du so merkst, wow, da hat sogar aus der Ferne, obwohl die sich überhaupt nie gesehen haben mehr, dennoch das Arbeiten mit dir schon für eine Veränderung gesorgt. Denn das ist wahrscheinlich auch etwas, weißt du, was sich jetzt viele fragen, okay, ich ändere was an mir, aber das kriegt der andere doch gar nicht mit.
Ich gestehe, dass mich das selber immer wieder verblüfft, was die einzelnen Sitzungen auch für Auswirkungen haben. Weil die Übungen, die ich eben online durchführe, die gehen tief. Und wer sie richtig mitmacht, ne? Und da ist es, sehe ich sogar mittlerweile als Vorteil, dass man nicht in einem Raum neben dem anderen steht, wo man mal blinzelt, was macht er jetzt? Und so, hat er wirklich noch die Augen zu? Sondern im Online stehen sie tatsächlich oder sitzen, je nachdem, tatsächlich live dabei und jeder ist bei sich. Manchmal mache ich sogar noch kleine Übungen dazu, dass erstmal jeder zu sich kommen kann und auch bei sich bleiben kann, um natürlich auch in diese Tiefe auch zu kommen. Und ich selber finde es, wie gesagt, nach wie vor immer noch sehr überraschend, wie die Rückmeldungen dann auch sind. Ja, und die sind O-Ton, oh, das ging heute wieder sehr tief. Ne? Weil ich ja auch es eher kurz und knackig mache, weil ich weiß, es geht tief und dann wirkt das auch nach. Ne? Also man hat es nicht einmal nach oben, ne? Sondern deswegen gibt es bei mir dann auch noch gewisse Wochenimpulse, um da weiter auch darüber nachzudenken. Und dann kommen auch, weil es einmal an die Wasseroberfläche gekommen ist, noch andere Gedanken dazu, über die wir uns dann wieder austauschen. Und so wird es dann doch groß über die Zeit. Ne? Aber es funktioniert sehr gut.
Wow. Und verblüfft dich denn auch, dass es eben nicht nur für die, die mit dir arbeiten, einen Impact hat, sondern dass wirklich aus der Ferne, obwohl es keinen Kontakt gibt, es sozusagen einen Ripple-Effekt gibt, auch in die Richtung zu den Menschen, zu denen ja der Kontakt abgebrochen ist. Ist das auch immer noch eine Art von Verblüffung, dass das systemische Arbeiten eben auch funktioniert, wenn man nicht im Kontakt ist?
Absolut. Das habe ich ja selber am Anfang eben gar nicht gesehen, dass sowas gehen kann. Und dann habe ich selber erlebt, ne? Und auch alle Übungen, die ich mit meinen Coaches mache, habe ich selber durchlaufen und weiß auch, wie stark und wie kräftig die eben wirken können. Und ich finde es so fantastisch, zu sehen, was da alles draus wachsen kann, auch bei anderen, eben nicht nur bei mir. Ne? Weil am Anfang dachte ich, ne, das ist eben meine Erfahrung, aber die anderen, bei denen geht es irgendwie wahrscheinlich nicht und so. Nee, im Gegenteil, das stärkt sogar noch mehr, wenn man das miteinander auch begleitet und auch darüber spricht, was das beim anderen dann für eine Wirkung hat, auch wenn da jetzt kein enger Kontakt ist. Ne? Mhm. Also ich habe ja sogar auch Coaches, die losen Kontakt eben haben oder eben doch einmal im Jahr oder vielleicht einmal im halben Jahr Kontakt halt haben, wo sie dann immer merken, oh, es trifft mich eben doch immer noch. Ja? Und das ist auch bei Menschen, wo ich am Anfang dachte, kann denen gar nichts beibringen. Ja? Weil sie selber mir gesagt haben, sie haben damit eigentlich abgeschlossen und interessanterweise trotzdem im Programm sind. Und dann auch feststellen, ich dachte, ich hatte damit abgeschlossen, aber ich merke, was eben doch alles noch drin steckt. Und das meine ich, es holt einen, wenn man es nicht wirklich verarbeitet, holt es einen immer ein. Und mein fertig verarbeitet sozusagen bedeutet, dass es einen, wenn man einen Kontakt wieder hat, egal ob der persönlich oder per E-Mail oder Telefon ist, dass es einen eben nicht negativ trifft. Dass ich nicht sofort wieder, oh, jetzt der schon wieder, ja, oder sofort wieder der Vorwurf da ist. Wenn das weg ist, wenn sich der andere meldet, dann hat man es geschafft.
Erst
und dann kann man auch den nächsten Schritt gehen. Genau.
Vorher ist es vielleicht nur in ein Konstrukt gepackt, das den Schmerz abhält, aber es ist noch nicht wirklich raus aus dem System. Ja, kann Richtig. Ich mir vorstellen. Ja, es ist schon rübergekommen, wie heilsam es ist, sich mit anderen auszutauschen, die abgebrochen wurden oder abgebrochen haben. Würdest du dir auch wünschen, dass mehr öffentlich über Kontaktabbruch in Familien gesprochen wird?
Es wird auf alle Fälle helfen, dass die Menschen, die betroffen sind, sich nicht so allein oder so bewertet fühlen. Wir hatten es vorhin von der Moral, wenn das nicht immer unter diesem Deckel besprochen würde, und das kann man ja nicht, und das, ne, und
darf man das, nicht, und das gehört nicht.
Richtig, ja. Das tut nicht nur weh, weil man denkt oder weil man suggeriert bekommt, man ist falsch. Und man ist nicht falsch. Es tut halt einem weh aus bestimmten Gründen. Und das muss angesprochen werden. Weil wenn es nicht angesprochen wird, und ich behaupte, es gibt sogar Mediziner da draußen, die mir zustimmen, wenn man sowas unterdrückt, dann wird man krank. Bei mir ist es Migräne, bei mir ist es Depression, bei anderen sind es auch andere körperliche Dinge. Ja, und das dann in Zusammenhang zu bringen, wird häufig schulmedizinisch nicht betrachtet. Aber auch da ist schon ein Umdenken dran. Das heißt, es muss darüber gesprochen werden. Wohl wissend, dass es immer Kritiker geben wird. Ja, und das, auch das ist gut so. Ne? Sonst, auch das ist dann sonst kein Austausch, kein echter.
Absolut. Also wir tragen hoffentlich mit dieser Podcast-Episode dazu bei, dass das Thema Kontaktabbruch in Familien rausgeholt wird aus dieser moralischen Bewertung, vielleicht auch aus so einer Art moralischem Autocomplete unter dem Motto, oh, wenn da jemand abgebrochen hat, dann ist da bestimmt und da ist bestimmt das so und so und so und so. Vielleicht hilft es auch dabei, dass wir als Beobachtende nicht so schnell mit einem Urteil bei der Hand sind, denn auch morgen können wir eine Abgebrochene sein. Auch morgen können wir vielleicht spüren, oh, hier ist es Zeit für einen Abbruch, zu vollziehen. Ja, es wäre schön, wenn wir uns alle in dieses Feld begeben könnten und sagen könnten, wir können alle dazu beitragen, Frieden in uns herzustellen. Denn wenn uns das gelingt, dann ist auch sicherlich der Kontaktabbruch nicht mehr die Katastrophe, als die er gilt, als die er bewertet wird. Und dann wird so viel mehr möglich. Claudia Puller ist für mich wirklich ein Vorbild in dieser Hinsicht. Sie hilft uns dabei, dieses Thema rauszuholen, aus der Tabu-Ecke rauszuholen, aus der Bewertungsecke und aus einer vermeintlichen Katastrophe eventuell das schönste Geschenk im Leben zu machen. Alle, die das interessiert, weil sie abgebrochen wurden, abgebrochen haben, weil sie als Geschwister zwischen den Stühlen sitzen, weil sie vielleicht auch als mitleidendes, zwar nicht abgebrochenes Elternteil, aber mitleidendes Elternteil da ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben. Alle die sind herzlich eingeladen in die Woche der Befreiung. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und mir bleibt Claudia für diese unglaublich wertvolle Arbeit zu danken, dass sie gemeinsam mit uns auch den Uplift-Gedanken weiterträgt, nämlich, ja, was können wir tun? Was können wir bei uns ändern, damit der Stein ins Wasser geworfen wird und die Welt besser? Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, für deine wunderbare Arbeit.
Danke auch euch.
Danke. Ja, alles andere lest ihr in den Shownotes und wir bleiben sowieso in Kontakt und wir sind neugierig darauf, ob ihr vielleicht auch schon solche Erlebnisse hattet, beobachtet habt. Dann schreibt wie immer sehr gerne an upliftservice@up-lift.de und dann leiten wir auch sehr gerne alles weiter an Claudia, wenn ihr sie nicht direkt schon kontaktiert habt. Liebe Claudia, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Dankeschön, sehr gerne.